Also ein Lob von vorne, klang das sehr schön, wie ihr gesungen habt. Auch wenn Matti heute nicht da ist, dann hat man euch wenigstens mal mehr gehört. Wir haben jetzt Talk About, das heißt, Karin und ich, wir unterhalten uns jetzt über ein Thema und das Thema heute lautet?
Die Schöpfung.
Genau, die Schöpfung. Und ich werde euch zu Beginn erst einmal aus der Bibel vorlesen, wie das nochmal war, damit ihr das nochmal so im Kopf habt. Nicht die ganze Schöpfung, keine Sorge. Das ist schon ziemlich lang. Da. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott: Licht soll entstehen. Und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag war vergangen. Dann sprach Gott, die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen, alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Es wurde Abend und Morgen, der dritte Tag war vergangen. Da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte sie an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Gott sah es und freute sich, dass es gut war. Wieder wurde es Abend und Morgen, der vierte Tag war vergangen. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vögel sollen am Himmel fliegen. Er schuf die großen Seetiere und alle anderen Lebewesen im Wasser, dazu die Vögel. Punkt. Die Vögel. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte: Vermehrt euch und füllt die Meere und auch die Vögel vermehrt euch. Es wurde Abend und wieder Morgen, der fünfte Tag war vergangen. Kommen nur noch zwei. Darauf befahl er: Die Erde soll Leben hervorbringen: Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. Auch daran freute er sich, denn es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen. Den Vögeln und den Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. Und hier hören wir jetzt erstmal auf. Gott offenbart sich in der Bibel als unendliches, ewiges, aus sich selbst heraus existierendes Wesen, ohne Anfang und Ende, der Urheber und Schöpfer all dessen, was existiert. Leichter zu fassen ist das vielleicht, wenn wir sagen, dass es nie auch nur einen Augenblick gab, in dem Gott nicht existiert hatte. Mose bezeugt dies mit den Worten in Psalm 90, noch ehe Berge geboren wurden und Erde und Erdkreis in Wehen lagen, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und eine Ewigkeit können wir eigentlich uns gar nicht vorstellen. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Aber es steht hier schwarz auf weiß.
Und Gott wird dargestellt als ein personenhaftes Wesen, also als eine Person. Und dann erschuf er auch Adam und Eva in seinem Bild, auch als Personen. Gott erschuf einen Mann und eine Frau, die ihm ähnlich waren, damit sie auf ihn reagieren und eine Beziehung mit ihm führen konnten. Und sie sollten keine Angst vor ihm haben. In seiner Beziehung zu den Menschen wollte Gott all seine Liebe zum Ausdruck bringen. Ebenso erhoffte er sich, von den Menschen geliebt zu werden. So hatte Gott das richtige Miteinanderleben geplant.
Ich stelle mir mal vor, wenn Gott jetzt die Menschen ganz anders geschaffen hätte, nicht nach seinem Ebenbild, sondern wie wir uns vielleicht einen Alien vorstellen. Und die Menschen hätten sich erstmal selber gesehen und hätten gesehen, okay, ich sehe so aus, meine Frau sieht so aus oder mein Mann. Und dann hätten sie Gott gesehen, dann hätten sie Angst bekommen. Weil er sieht ja ganz anders aus als sie. Und deswegen, glaube ich, hat Gott die Menschen wirklich so geschaffen, wie er selber aussieht. Damit sie ein Gegenüber haben, von dem sie keine Angst haben. Aber wie auch immer, Gott wird auch als moralisches Wesen offenbart. Als solches erschuf er nämlich alles und alles war gut und ohne Sünde. Nachdem Gott alles erschaffen hatte, betrachtete er sein Werk und wie wir gerade gehört haben, er sah, dass es sehr gut war. Aber da Adam und Eva jetzt nach Gottes Bild erschaffen wurden, waren auch sie am Anfang komplett ohne Sünde. Aber Satan gefiel das nicht und er benutzte die Schlange, um Eva zu einer Tat zu verlocken, die Gott nicht gefallen würde. Das nennt man Versuchung. Erst als Eva beschloss, auf die Versuchung einzugehen, da kam die Sünde auf die Erde, in die menschliche Existenz. Vorher gab es sie nicht. Und so trafen sie beide, Adam und Eva, die Entscheidung, gegen Gottes Gebot zu handeln, beziehungsweise es zu missachten.
Gott erschuf auch alle Dinge im Himmel und auf der Erde. Das Wort schuf oder schaffen wird benutzt, zu beschreiben, dass etwas zu beschreiben, was nur Gott tun kann, aus dem Nichts etwas in Existenz zu bringen. Das können wir Menschen überhaupt nicht machen. Das ist nur möglich, dass Gott das macht. Das bedeutet, alles, was existiert, gab es zuerst nicht. Dann sprach Gott und es war. Gott erschuf alles aus dem Nichts.
Genau. Und die Methode, die Gott bei der Erschaffung benutzte, das war die Macht seines Wortes. Immer wieder erklärt die Bibel, und Gott sprach. Das heißt, bis Gott die Himmel und die Erde ins Dasein rief, existierten sie gar nicht. In Römer 4 heißt es, und Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft.
Die Bibel beschreibt, dass Gottes Schöpfung wüst, leer und von Finsternis bedeckt war. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Universum und die Welt nicht die geordnete Form, die wir heute sehen. Die Erde war völlig leer, ohne jedes Leben und völlig finster. Doch dann schuf Gott das Licht, das war das Erste, was er geschaffen hat, und er gab dem Universum eine geordnete Gestalt. Und dann füllte er die Erde mit Lebewesen und allem anderen.
Die Erde und die ganze Schöpfung wurde von dem dreieinigen Gott erschaffen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Das erste ist Gott der Vater selbst. Gott hat alles in seiner Hand gehalten und hält es bis heute.
Und der Sohn ist das mächtige Wort, durch das Gott alles schuf. Am Anfang des Johannesevangeliums offenbart Jesus Christus als das ewige Wort offenbart worden. In Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3 steht, am Anfang war das Wort bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort geworden. Jesus wird sehr häufig in der Bibel als das Wort bezeichnet. In Kolosser 1, Vers 16 steht, der Apostel Paulus schreibt, dass durch Christus alles geschaffen wurde im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und in Hebräer 1, Vers 2 steht, doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Das sind so drei Bibelverse, wo das nochmal dokumentiert ist, dass Jesus hat die Welt, die Erde, das All, alles geschaffen. Durch Sprechen, durch Reden.
Genau, aber auch der Heilige Geist ist ganz aktiv an der Schöpfung beteiligt gewesen. Es wird geschildert, dass er sich, wie wir es gerade gelesen haben, über den Wassern bewegte und über die Schöpfung, über der Schöpfung gegenwärtig war, um sie zu bewahren und auf den Augenblick vorzubereiten, an dem Gott Dinge ins Dasein sprechen würde. Das hebräische Wort für Geist ist Ruach und kann auch mit Wind oder Atem übersetzt werden. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Psalm 33 sagt, durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht und durch den Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer. Der Heilige Geist ist weiterhin daran beteiligt, die Schöpfung so zu bewahren, wie Gott sie ins Dasein sprach. Und das tut er bis heute.
Gott hatte genaue Gründe, warum er die Erde erschaffen hat. Gott schuf die Himmel und die Erde als sichtbaren Ausdruck seiner Herrlichkeit, Schönheit, Majestät und Macht. Wenn wir den gesamten erschaffenen Kosmos betrachten, von der enormen Größe und den verschiedenen Teilen des Universums bis zur Schönheit und der Ordnung der Natur, können wir das Gefühl ehrfürchtigen Staunens über Gott, unserem Schöpfer, nicht leugnen. Ich denke dann immer, wenn ich an die Schöpfung denke, an die ganze Natur, wenn wir alleine rausgucken, die Blumen, die Bäume, die Tiere, was muss Gott für einen Spaß daran gehabt haben, diese Sachen alle sich auszudenken und zu erschaffen und sich eine Welt zu erschaffen, die so kunterbunt ist, so vielfältig und so schön.
Gott schuf die Himmel und die Erde, um den Ruhm und die Ehre zu empfangen, die er verdient. Alle Elemente der Natur zeigen Gottes schöpferische Gegenwart. Die Sonne und der Mond, die Felsen und Bäume, Regen und Schnee, Bäche und Flüsse, Hügel und Berge, Tiere und Vögel, sie alle sind Ausdruck des Lobs zu seiner Ehre, des Lobs auf den Schöpfer, der sie gemacht hat. Im Psalm 98 heißt es, das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen. Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen. Ihr Flüsse klatscht in die Hände, ihr Berge preist unseren Herrn. Aber von den Menschen, von uns, da wünscht und erwartet Gott sogar noch mehr als nur Lob und Ehre zu empfangen. Eigentlich möchte er unsere Liebe haben, unseren Respekt.
Gott erschuf die Erde, um einen Ort für die Erfüllung seiner Absichten und Ziele für die Menschheit bereitzustellen. Was waren das für Absichten? Gott schuf Adam und Eva als sein Ebenbild, um für alle Ewigkeit eine liebevolle, persönliche Beziehung mit Menschen zu haben. Gott erschuf den Menschen als ein dreifach einiges Geschöpf, nämlich bestehend aus Körper, Seele und Geist. Im 1. Thessalonicher 5, 23 steht, Gott bewahre euch, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt.
Ich habe mich nämlich gefragt, was genau ist eigentlich Körper, Seele und Geist? Also Körper ist noch einfach, aber was ist der Unterschied zwischen Seele und Geist? Und ich versuche mal, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Und zwar am einfachsten ist es natürlich mit dem Leib. Alles, was materiell ist, was physisch ist, was man anfassen kann, das gehört zum Leib. Den kann man auch sehen. Im 1. Mose 2 heißt es, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. Damit kommen wir schon zum Punkt 2, der Geist. Der Lebensatem, wird auch als Ruach bezeichnet, was wir gerade hatten, was für den Heiligen Geist das gleiche Wort ist. Der Geist ist nicht materiell und dafür verantwortlich, dass wir leben. Gott hat diesen Lebensatem in Adam hineingeblasen und dadurch bekam er das Leben. Denn das ist der göttliche Teil in dem Menschen, den Gott an uns weitergegeben hat und der nicht sterben wird. Der Geist steht für Verstand, Intuition, Moral und Spiritualität, also dem Streben nach Gott. Die Seele, als Gott Lebensatem in Adams Nase blies, machte er ihn zu einem lebendigen Wesen und gab ihm damit gleichzeitig Geist und Seele. Die Seele ist nicht materiell wie der Geist und entsteht aus der Verbindung von Leib und Geist. Sie beinhaltet den Willen, unsere Wünsche, Emotionen, Gedanken, unser Gewissen und unser gesamtes inneres Wesen. Die Seele zusammen mit dem menschlichen Geist lebt auch dann weiter, wenn der Mensch stirbt. Denn beides ist eine göttliche Komponente. Die Bibel verwendet die beiden Begriffe Seele und Geist manchmal austauschbar. Die Seele kann also ebenfalls Verstand, Intuition, Moral und Spiritualität bedeuten. Geist und Seele sind Aspekte, durch die wir unmittelbar Kontakt zu Gottes Geist haben. Mit diesem Bereich können wir uns entscheiden, also glauben, Liebe, Treue und Dankbarkeit Gott und Gott anzubeten und ihm zu dienen, können wir eigentlich mit beidem, müssen wir mit beidem entscheiden. Gott hatte gewollt, dass die Menschheit im vollkommenen Zustand ihrer Schöpfung weiterleben würde. So wie er Adam und Eva ins Paradies gesetzt hat, so war es Gottes Plan. Sie sollten vom Baum des Lebens essen und damit die Möglichkeit bekommen, ewig zu leben. Und sie sollten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht essen. Erst als infolge der Sünde der geistliche Tod und damit auch der physische Tod in die Welt kam, lesen wir über den Leib, dass er, wenn er stirbt, wieder zur Erde wird und Geist und Seele zu Gott zurückkehren. Das bedeutet, dass die Trennung von Geist, Körper und Seele zum Zeitpunkt des Todes, unseres Todes, so von Gott gar nicht geplant war und erst aufgehoben werden kann, wenn der Leib wieder auferweckt wird am jüngsten Tag.
Gott wollte diese innige Beziehung mit den Menschen auch nach dem Sündenfall fortsetzen. Deshalb hat er versprochen, einen Heiland zu senden, um die Menschheit von den Folgen der Sünde, das heißt den Konsequenzen unserer eigenen sündigen Entscheidungen zu erlösen. So würde Gott Menschen haben, die sich an ihm freuen und ihn durch rechtschaffenes und heiliges Leben ehren, wie es von Anfang an geplant war. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht: Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und ihr seid sein Eigentum.
Am Ende der Zeit wird es so sein, wie es sich Gott gewünscht hat. Das Buch der Offenbarung berichtet über die endgültige Erfüllung von Gottes Absicht mit der Schöpfung. Darin beschreibt der Apostel Johannes das Ende der Geschichte mit diesen Worten: Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott.
Nachdem Gott Himmel und Erde geschaffen hatte, ließ er seine Schöpfung nicht im Stich. Er hat sie nicht sich selbst überlassen, sondern steht weiter in Beziehung mit den Menschen und kümmert sich um die Bedürfnisse seiner Schöpfung. Er ist wie ein liebender Vater und seine Fürsorge umfasst, wie bei einem menschlichen Vater, seine Versorgung, seine Leitung, seine Liebe und seine Anteilnahme. Ein überaus beruhigender Gedanke ist dabei, dass Gott in die Menschengeschichte eingreift, um den Gang der Ereignisse zu beeinflussen oder zu ändern. In Philipper 4, 19 steht: Mein Gott aber wird all euren Mangel beheben und nach seinem Reichtum durch die Herrlichkeit in Jesus Christus.
Heutzutage ist die meistverbreitetste Auffassung, wie das Leben entstanden ist, natürlich der Urknall und die Evolution. Auch in den meisten Teilen der Wissenschaft und Bildung ist das eigentlich die Hauptauffassung. Aber wir als bibelgläubige Christen sollten folgende vier Beobachtungen über die Evolution berücksichtigen. Punkt 1. Die Evolutionslehre ist eine naturalistische Theorie, die den Ursprung und die Entwicklung des Universums ohne Gottes Existenz und sein übernatürliches Handeln erklärt. Diese Auffassung setzt voraus, dass es keinen persönlichen göttlichen Schöpfer gibt, der die Welt erschaffen hat. Evolutionisten glauben, dass alles durch eine Serie zufälliger Ereignisse entstanden ist, die sich auf einen Zeitraum von Milliarden von Jahren erstreckten. Die Befürworter dieser Idee behaupten, ihre Hypothese, das heißt ihre Annahme, durch wissenschaftliche Beweise bestätigen zu können.
Die zweite Beobachtung ist, die Lehre von der Evolution ist nicht wirklich wissenschaftlich. Bei wissenschaftlichen Verfahren müssen alle Schlussfolgerungen auf einem unanfechtbaren, das heißt nicht zu widerlegenden Beweisen beruhen. Diese Beweise müssen aus Experimenten hervorgehen, die sich beliebig oft wiederholen lassen und immer dieselben Ergebnisse haben. Theorien über den Beginn unseres Universums, wie die vom Urknall, lassen sich jedoch nicht durch Experimente prüfen und beweisen. Und dann kann man auch nicht beweisen, dass Lebewesen sich allmählich aus den einfachsten zu den komplexesten Formen entwickelt haben.
Evolution ist eine Hypothese ohne wissenschaftlichen Beweis. Eine Hypothese ist eine klar formulierte Idee, die zu weiteren Untersuchungen führen kann, um nach erwiesenen, überprüfbaren Tatsachen zu suchen. Sie kann in der Wissenschaft aber nicht als Beweis gelten, um etwas als Tatsache zu etablieren, weil es eben nur eine Hypothese, eine Vermutung ist. Die Annahme der Evolutionslehre verlangt den Glauben an eine menschliche Theorie. Im Gegensatz dazu richtet sich der Glaube von Gottes Volk auf sein inspiriertes und jahrhundertelang bewährtes Wort. Gottes Wort offenbart, dass er der Schöpfer ist, der alle Dinge aus dem Nichts schuf, wie wir gerade gehört haben. Im Hebräer 11 heißt es, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Für uns ist das natürlich auch wesentlich einleuchtender, aber viele Menschen glauben es einfach nicht. Man muss natürlich auch dazu sagen, fairer halber, dass auch unser Glaube, unsere Theorie, sage ich jetzt mal, nicht bewiesen werden kann im wissenschaftlichen Sinne.
Es soll der Glaube sein.
Genau.
Die Beobachtung 3, innerhalb der verschiedenen Spezies, das heißt Gattungen verwandter Lebewesen, die sich von anderen Gattungen unterscheiden, kommen Änderungen und Entwicklungen vor. Zum Beispiel gibt es Arten, die heute gar nicht mehr existieren. Sie sind ausgestorben. Auf der anderen Seite sehen wir gelegentlich eine neue Entwicklung oder Mutation innerhalb einer Spezies. Es gibt jedoch keinen Beweis, nicht einmal in der Erdgeschichte oder in Fossilienfunden, für die Theorie, dass alle Arten von Lebewesen sich stets aus anderen Arten entwickeln. Vorhandene Beweise bestätigen die Aussage der Bibel, dass Gott alle Lebewesen nach ihrer Art erschuf. Im 1. Mose 2. Kapitel 25 steht, und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Es gibt auch die theistische Evolution, das würde ich gleich erklären. Und wir als bibelgläubige Christen sollten uns auch davon eigentlich fernhalten und das nicht befürworten. Diese Auffassung, diese theistische Evolution übernimmt nämlich die meisten Schlussfolgerungen der naturalistischen Evolution, dass nur die Natur alles aus sich selbst heraus entwickelt hat, aber mit dem großen Unterschied, dass dazugehört, dass Gott diesen Evolutionsprozess in Gang gesetzt hat. Also Gott war der erste kleine Stein und dann hat sich alles so entwickelt, wie die Evolution das im Grunde vermutet. Das ist die theistische Evolution, aber aus christlicher Sicht ist diese Theorie genauso problematisch, weil sie nämlich der biblischen Offenbarung widerspricht, nach der sich Gottes aktive Rolle auf alle Aspekte der Schöpfung, nicht nur auf ihren Beginn, bezieht. So ist zum Beispiel das Subjekt für jedes Verb der Tat im ersten Kapitel von Mose Gott. Es heißt nämlich, am Anfang schuf Gott und Gott sprach und Gott sah. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Da machte Gott und Gott nannte. Abgesehen von einigen Ausnahmen ist wirklich Gott derjenige, der alles gemacht hat. Nicht nur den Anfang, er hat nicht nur einmal den ersten Dominostein umgeschmissen und dann passierte alles von alleine. Nein, ich glaube, Gott hat wirklich alles gemacht und er wollte auch wirklich alles genauso machen, wie er sich das vorgestellt hat. Deswegen hat er es selber gemacht.
Die Bibel lehrt also, dass Gott kein unbeteiligter, passiver Beobachter war eines evolutionären Prozesses. Er ist der aktive Schöpfer aller Dinge. Kolosser 1, Vers 16 steht, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare.
Genau. Es gibt natürlich immer viele, oder man kann viel darüber diskutieren, wie die Erde entstanden ist. Wir haben heute Morgen auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Und ich denke, jeder hat vielleicht so seine eigene Auffassung. Und ich denke, das ist auch nicht schlimm. Im Grunde ist mir das fast auch egal, wie es passiert ist. Hauptsache, wir sind alle da und wir wissen, dass Gott der Schöpfer ist. Ich glaube, dass Gott uns wirklich wollte, dass wir kein Zufall sind. Also es gibt ja diesen Spruch, deine Eltern wollten ein Baby, Gott wollte dich. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir diesen Unterschied sehen. Wir sind nicht zufällige Projekte von irgendetwas, sondern Gott hat uns gewollt, jeden von uns. So wie wir hier sitzen, hat Gott uns gemacht und gewollt. Und ich finde das gut so. Und egal, welche Theorie jeder befürwortet, ich finde es einfach wichtig, dass wir sagen, Gott ist unser Schöpfer. Und da bin ich sehr glücklich mit. Habt ihr noch Fragen zu diesen Themen, zu diesem Thema? Haben wir euch jetzt erschlagen? Das war jetzt auch nicht großartig was Neues für manche, vielleicht für manche schon. Aber ich fand es trotzdem ein sehr interessantes Thema, einfach nochmal das so zu rekapitulieren, wie das eigentlich alles war und welche Absicht Gott damit hatte. Und dass wir heute hier sitzen, das ist auch Gottes Absicht. Und das finde ich gut. Wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen und danach werden wir die Kollekte einsammeln.